ein paar dünne Worte der Unterstützung gegen die Angriffe Israels und der USA. Mehr hat Iran bislang nicht von seinem strategischen Partner Russland bekommen. Mehr wird es vielleicht auch nicht, denn nicht nur hat die Partnerschaft Moskau-Teheran offiziell keine militärische Komponente, sondern Moskau hat vielleicht auch gar kein Interesse, in diesen Konflikt einzugreifen. Viel zu vielfältig und ungelöst sind die eigenen Probleme. Neben dem Krieg gegen die Ukraine sind es vor allem die wirtschaftlichen Herausforderungen, die damit eng zusammenhängen. Sanktionen, Inflation, Rezession vielleicht sogar. Wie es um die russische Wirtschaft im Jahr 4 der Vollinvasion der Ukraine steht, das erklärt uns in dieser Folge des SWP-Podcasts Dr. Janis Kluge. Er ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Hallo.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Herr Kluge, warum ist denn Wladimir Putin bislang so zurückhaltend in der Sache Israel-Iran?
Naja, ich glaube, das liegt daran, dass das Verhältnis zwischen Russland und Iran ein kompliziertes ist. Es gab zwar in den letzten Jahren da eine verstärkte Kooperation bei der Umgehung von Sanktionen, natürlich auch bei Waffen. Und natürlich will Russland nicht, dass es zu einem Regime-Change in Iran kommt. Aber gleichzeitig ist Russland auch nicht interessiert daran, dass es zu einem nuklear bewaffneten Iran kommt. Also man ist nicht ganz auf einer Seite mit Teheran. Das heißt, es ist einmal die Motivlage nicht so klar gegenüber Iran selbst. Zum anderen möchte sich Russland auch aktuell Trump nicht in den Weg stellen.
Das heißt, die USA spielen da eine Rolle dabei, die wir vielleicht später noch ausführen können? Oder ist das nur so ein Nebeneffekt?
Die spielen eine ganz wichtige Rolle. Der Draht zu Trump, der ist für Putin potenziell unglaublich wertvoll. Trump könnte für Russland der Schlüssel für einen Erfolg in dem Krieg gegen die Ukraine, für einen Sieg über die Ukraine sein. Trump könnte sogar für Putin ein Partner sein, mit dem er die europäische Landkarte neu ordnen kann, wie Russland sich das vorstellt. Und darum geht's Putin, dass er diese Chance auf keinen Fall sich verderben möchte, dadurch, dass er jetzt eben den Amerikanern und den Israelis in den Weg geht, indem er in Iran eingreift.
Welche anderen Hürden es da seitens der USA es vielleicht noch gibt, dazu kommen wir gleich. Ich hatte eingangs, Herr Kluge, auch schon angesprochen, dass es möglicherweise eine Rezession geben könnte in der russischen Wirtschaft. Das sag nicht ich, sondern diese Sichtweise übernehme ich einfach mal ganz frech vom russischen Wirtschaftsminister Reschetnikow. Die hat er geäußert beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg vor kurzer Zeit. Wie ordnen Sie das ein? Hat er recht?
Er hat recht. Insofern als dass die russische Wirtschaft jetzt im ersten Quartal in diesem Jahr, also in den ersten Monaten, geschrumpft ist. Und wenn das jetzt im zweiten Quartal nochmal passiert, dann spricht man von einer Rezession und das ist durchaus möglich. Ich glaube, dass Putin die Wirtschaft immer noch für stark hält und das jetzt noch nicht als den eigenen großen wunden Punkt sieht. Aber es zeigen sich jetzt in diesem Jahr mehr und mehr Probleme und auch der Krieg wird einfach mehr und mehr zu einer Belastung für die Wirtschaft.
Das heißt also, auch das könnte ein Grund sein, warum sich Russland in Sachen Iran gerade zurückhält, weil man eben dieses Problem zu Hause hat.
Ich glaube, dass es an der Stelle noch keine entscheidende Rolle spielt. Die Probleme, die in der russischen Wirtschaft existieren, sind, denke ich, für Putin noch keine Probleme der Chefebene. Das ist was, worum sich die Manager, also sprich Finanzminister, Notenbankchefin und so weiter, kümmern sollen. Die sollen sich darum kümmern, dass die russische Wirtschaft weiter in der Lage ist, genug Rekruten für die Armee zu liefern, dass genug Material an der Front ankommt. Das sind die entscheidenden Aufgaben. Ob das BIP jetzt in diesem Jahr ein bisschen fällt oder steigt, ist, glaube ich, für Putin selber aktuell noch nicht so wichtig.
Aber woher kommt die russische Wirtschaft, bildlich gesprochen, aus den vergangenen Jahren? Wie lief's da?
Ja, wenn man sich jetzt die Zeit seit Beginn der Vollinvasion anschaut, gibt es da eigentlich drei Phasen. Es gab am Anfang einen kurzen, heftigen Einbruch. Also das BIP ist um ungefähr 6% gefallen in den ersten Monaten. Das war wirklich deutlich. Aber war eben sehr vorübergehend. Das heißt, noch im gleichen Jahr, noch 2022, kam es eben zu einer Gegenbewegung, und Russland hat ist in einen Boom eingetreten, muss man sagen, der jetzt für die letzten zwei Jahre angehalten hat. Das vor allen Dingen wegen Rüstungsausgaben. Also Russland gibt inzwischen rund 8% des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben aus. Es hatte vorher, vor der Vollinversion, so 3-4%, also deutlich mehr. Hat dadurch ganz viele Jobs geschaffen in Militär, Militärindustrie. Und das hat eben zu diesem Wachstum geführt. Und ja, was wir jetzt sehen in diesem Jahr ist eben, dass dieses Modell des Wachstums an eine Grenze trifft, weil einfach es an Arbeitskräften fehlt, weil man nicht einfach unbegrenzt noch weiter zusätzliche Jobs durch höhere Ausgaben schaffen kann.
Ich erinnere mich, dass wir zu Beginn der Vollinvasion auch mehrmals miteinander gesprochen hatten, gerade auch eben mit Blick auf die Wirtschaft. Und da waren Sie nicht alleine und haben gesagt, Russland wird relativ schnell abstürzen. Das ist dann so nicht gekommen, haben wir auch korrigiert, auch hier im Podcast. Können Sie aber nochmal erklären, warum das nicht so gekommen ist? Also wie hat Russland da sozusagen Sie eines Besseren belehrt und andere auch?
Ja, und sich selbst auch, muss man sagen, denn diese okay. Prognosen, das war jetzt nicht westliche Herablassung, was ja manchmal vielleicht unterstellt wird, sondern es waren genau die gleichen Prognosen, die in Russland selber auch aufgestellt wurden. Das heißt, das ist auch das, was die russische Zentralbank damals erwartet hat. Ich glaube, also ein Problem war, dass es für diesen Prozess, für diese massiven Sanktionen gegen so ein großes Land in so kurzer Zeit, dass es dafür keine Blaupause gab. Also da war die Wirtschaftswissenschaft sozusagen nicht vorbereitet drauf. Und aus heutiger Sicht muss man sagen, dass ganz klar die Anpassungsfähigkeit unterschätzt wurde. Also die Anpassungsfähigkeit der Marktwirtschaft Russland, das ist ja immer noch eine Marktwirtschaft, die Anpassungsfähigkeit im Handel mit Drittstaaten, das Ausmaß der Umgehung, das alles wurde unterschätzt. Das ist ein Teil davon. Und natürlich hat man am Anfang auch noch nicht kommen sehen, dass das Ganze zu so einem dauerhaften und großen Krieg wird, der dann wirklich auch zu so massiven Ausgabensteigerungen führt, was ja wie ein großes Konjunkturprogramm gewirkt hat. Also diese massiven Militärausgaben, das hat natürlich die Wirtschaft in der Situation dann auch unglaublich nach oben getrieben. Ja, und also der letzte Faktor, den wir alle auch erlebt haben, das waren die hohen Energiepreise, die Russland in dem Jahr, gerade im ersten Kriegsjahr, unglaublich viel Rückenwind gegeben haben. Russland hat ja in diesem ersten Kriegsjahr Rekordeinnahmen aus dem Export von Öl und Gas erzielt.
Und es dann ja auch geschafft, von die Ströme umzulenken. Das Öl und Gas geht jetzt eben nicht mehr nach Deutschland und andere europäische Länder, sondern eben nach Indien und China, wenn ich richtig informiert bin, oder? Also das Geld fließt weiter auch aus dem Sektor.
Beim Öl ja, das wurde umgelenkt. Das ging relativ gut. Also die Wege sind jetzt deutlich weiter. Man verdient deutlich weniger Geld. Das muss man natürlich auch sagen. Russland hat da sicherlich, also verliert da sicherlich jedes Jahr 20, 30 Milliarden alleine im Ölhandel, dadurch, dass man jetzt so weit transportieren muss und Rabatte einräumen muss. Das heißt, da gibt es einen großen Schaden, aber es wurde umgelenkt. Anders ist es beim Gas, weil da einfach die Pipelines fehlen. Das heißt, Russland kann das Gas nicht irgendwo anders hin transportieren, dass es vor 22 nach Europa exportiert hat. Da fehlen einfach die Pipelines und interessanterweise ist auch China extrem zurückhaltend. Es gab da so ein Projekt, eine Pipeline zu bauen von Westsibirien nach China, um das umzuleiten. Aber China ist da nicht sonderlich interessiert dran aktuell und deshalb bleibt dieses Gas aktuell im Boden.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf dieses Wirtschaftsforum in St. Petersburg zurückschauen, das in einer Zeit vor der Vollinvasion ja auch von deutschen Regierungsvertretern besucht wurde. Kanzlerin Angela Merkel war da auch mal vor etlichen Jahren zu Gast. Dieses Jahr hat die russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina gesagt, dass es der russische Wohlstandsfonds sein könnte, der der russischen Wirtschaft bislang sozusagen den Rücken gestärkt hat, dass das jetzt aber möglicherweise vorbei sein könnte und man über ein neues Wachstumsmodell nachdenken müsse. Was ist denn dieser Wohlstandsfonds und wieso soll der jetzt leer sein?
Ja, dieser Fonds ist so eine Art Sparbuch des russischen Staates, des Finanzministeriums. Das hatte eigentlich vor allen Dingen zwei Funktionen. Es sollten da laufend immer Einnahmen aus Öl und Gas eingezahlt werden, um langfristig ein Vermögen aufzubauen, was dann auch zukünftigen Generationen und vor allen Dingen dem Rentensystem in Russland in Zukunft nützen kann. Denn Russland hat auch sehr starke demografische Probleme. Und zum anderen ist dieser Wohlfahrtsfonds dafür da, die Schwankungen auszugleichen. Es gibt einfach Jahre, in denen der Ölpreis extrem hoch ist und dann man quasi nicht weiß, wohin mit dem Geld. Und es gibt Jahre, in denen er fällt. Und weil das für den Haushalt so eine große Rolle spielt, braucht man da eben so einen Ausgleichsmechanismus. Das ist auch dafür wichtig, dass die Wirtschaft nicht die ganze Zeit zwischen Rezession und Boom hin und her geworfen wird. Also in normalen Zeiten sollte das dann die Wogen etwas glätten an der Stelle. Mhm. Und das, da wurde dann immer eingezahlt. Russland hatte eigentlich auch immer Haushalts- oder meistens Haushaltsüberschüsse vor Beginn der Vollinvasion. Diese Überschüsse wurden dann eingezahlt, aber seit der Vollinvasion ist das quasi ausgesetzt. Und der Fonds schrumpft. Das ist nicht unbedingt so, dass der Umfang des Fonds schrumpft, aber der Teil der liquiden Mittel in diesem Fonds geht zurück. Das heißt? Genau, es gibt zum Teil ist dieser Fonds angelegt in Aktien oder in Wertpapieren, Anleihen von russischen Staatsunternehmen oder Projekten, wo man gar nicht weiß, was die wert sind. Das heißt, die stehen da in den Büchern drin, das ist aber nicht mehr auszugeben und die liquiden Mittel, das heißt das, was man jetzt verwenden könnte, um ein Loch im Staatshaushalt zu stopfen, das ist heute nur noch rund 1,5% des Bruttoinlandsprodukts. Also zum Vergleich, das ist weniger als das Defizit, was alleine für dieses Jahr erwartet wird im Haushalt und deshalb ist dieser Fonds eigentlich quasi kurz davor, aufgebraucht zu sein.
Ist das eine Person, auf die Wladimir Putin hört, wenn die sowas sagt, die Zentralbankchefin? Oder ist das, wie Sie vorhin gesagt haben, eigentlich etwas, womit er sich jetzt noch nicht beschäftigt? Geht ja um was an der Stelle, ne?
Ja, es geht um sehr viel, weil es vor allen Dingen um Inflation geht. Dafür ist natürlich Nabiullina primär verantwortlich als Zentralbankchefin, die zu bekämpfen. Und Inflation ist unglaublich wichtig. Inflation kann sehr schnell zu einem politischen Thema werden. Es berührt alle. Und deshalb gibt Putin Nabiullina auch immer noch sehr, sehr viel Rückendeckung. Sie hat praktisch das Mandat, aktuell die Zinsen so stark zu erhöhen, dass sogar die russische Wirtschaft möglicherweise in eine Rezession rutscht. Also das ist, wenn das nötig ist, um die Inflation zu bekämpfen, und die ist ja sehr gestiegen im letzten Jahr, dann darf die Notenbankchefin auch wirklich bittere Medizin verabreichen und hat dafür die Rückendeckung von Wladimir Putin.
Sie hatten anfangs die russische Sorge, vielleicht auch Angst, erwähnt vor einer möglichen Verschärfung US-amerikanischer Sanktionen. Die werden auch gerade schon im Senat vorbereitet. Was kann man überhaupt noch in Russland sanktionieren oder wen?
Also es gibt natürlich immer etwas zu tun beim Thema Sanktionen, weil man die Umgehung bekämpfen kann. Wenn die Umgehung nicht bekämpfen muss, wenn die nicht bekämpft wird, breitet sich das zu sehr aus und es wird zu einfach. Die Wirkung der Sanktionen erodiert praktisch die ganze Zeit. Die Wirkung geht verloren, wenn man sich nicht darum kümmert, immer wieder die Umgehung durch neue Sanktionen zu erschweren. Also das betrifft dann beispielsweise die Schattenflotte, die bei der Umgehung von bestimmten Ölsanktionen ja wichtig ist. Mhm. Wenn man sich jetzt anschaut, was zusätzlich noch an neuen Maßnahmen kommen könnte, ist das gar nicht so viel. Es gibt vor allen Dingen einen Bereich, der noch relativ unberührt ist, und das ist die Menge des Erdöls, das exportiert wird. Russland exportiert eigentlich weiterhin genauso viel Erdöl wie vor der Vollinvasion. Es bekommt weniger Geld dafür, aber das Öl wird weiterhin verschifft, und da ranzugehen, das könnten nur die Amerikaner schaffen, durch ihre Art zu sanktionieren, durch Drohung von Sekundärsanktionen, also Sanktionen gegen Unternehmen in Drittstaaten, die dieses Öl kaufen. Und das wäre eine Möglichkeit. Es gibt da aber einen Haken an der Sache, wenn man es schafft oder wenn es dazu kommt, dass die russischen Exporte fallen, muss man dafür sorgen, dass auch wieder anderes Öl auf den Weltmarkt kommt, damit die Preise nicht durch die Decke gehen und wir alle dann beim Tanken das spüren. Das ist das Dilemma, und abgesehen davon gibt es eben nicht mehr wirklich viele, zumindest keine einfach zu sanktionierende Ziele mehr.
Sanktionen, die EU hat ja auch diverse Pakete, 17 an der Zahl, schon beschlossen. Das 18. ist in Vorbereitung. Wo kann die EU ansetzen? Was ist ihr Hebel Richtung russischer Wirtschaft?
Ja, die EU-Sanktionen waren eigentlich immer relativ komplementär zu dem, was die Amerikaner gemacht haben. Das Einfrieren des Zentralbankvermögens, das ist größtenteils in Euro gewesen. Das heißt, das ist eine EU-Maßnahme. Die EU kann auch Banken von SWIFT ausschließen. Das hat sie auch schon getan. Das ist auch eine EU-Maßnahme. Das wäre auch weiter möglich. Und ich denke, in der Richtung könnte auch noch mehr kommen.
Also das internationale Zahlungssystem.
Richtig. Genau, da sind viele russische Banken eben noch dran angeschlossen. Der Handel direkt mit Russland ist inzwischen nicht mehr so groß zwischen der Europäischen Union und Russland. Das heißt, ist ungefähr um 75-80% gefallen. Die EU bemüht sich schon, das auch noch weiter zu senken, indem man beispielsweise weniger Düngemittel aus Russland importiert und auch die verbleibenden geringeren Importe von russischem Öl, Gas und Flüssiggas eben auch noch ganz zurückfährt. Aber das ist mehr wie ein ständiger Aderlass für die russische Wirtschaft. Das ist jetzt nicht der Entscheidungsschlag. Da fehlen einfach die Instrumente, was auch daran liegt, dass die europäischen Staaten sich natürlich auch untereinander nicht immer einig sind und für das Beschließen von neuen Sanktionen es dann in der Regel einen Konsens braucht.
Ja. Kommen wir zum Schluss nochmal auf Herrn Putin zu sprechen. Mir fällt es ein bisschen schwer zu glauben, dass er sich so gar nicht mit der Wirtschaft beschäftigt, beziehungsweise das sozusagen nach unten delegiert, weil wenn die Wirtschaft nicht läuft, wird ja vielleicht auch die Unruhe größer. Was hat er jetzt für Optionen bei einer möglicherweise Wirtschaft in der Rezession?
Ich glaube, für Putin ist eben die entscheidende Frage, wie er die Wirtschaft, auch wie er den Staatshaushalt so gestalten kann, dass eben der Krieg weiter möglich ist, dass dafür die Bedingungen geschaffen werden. Und da ist das größte Problem einfach das Problem, dass die Menschen fehlen, dass die Arbeitskräfte fehlen. Natürlich sind die Sanktionen auch ein Problem, weil man dadurch beispielsweise die fehlenden Menschen nicht einfach durch Maschinen ersetzen kann. Der Zugang zu Technologien ist erschwert. Wir haben ja auch über die Inflation gesprochen in Wohlfahrtsfonds. Das führt dazu, dass es auch Steuererhöhungen geben muss. Die gab es schon Anfang dieses Jahres, da kann auch noch mehr kommen. Das heißt, es wird dadurch unangenehmer und es gibt mehr politische Probleme. Und natürlich wird das dann irgendwann auch doch Chefsache. Ich glaube, dass es aktuell noch nicht so weit ist und dass auch Putin jetzt außenpolitisch nicht kompromissbereit oder kompromissbereiter geworden ist, weil es diese wirtschaftlichen Probleme gibt. Dafür sind sie, glaube ich, noch zu gering. Aber natürlich braucht Russland schon auch irgendwie eine Vision, wie dieser Krieg erfolgreich beendet werden kann. Und wenn die Wirtschaft jetzt immer schwieriger, immer größere Probleme bekäme, also die Inflation beispielsweise ein Stück weit außer Kontrolle gerät, dann wäre das auf jeden Fall ein großes Problem. Und das könnte, wenn es extrem wird, auch eine existenzielle Bedrohung für das Regime werden. Also da ist, das hat schon tatsächlich, ist einfach ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube nur, dass aktuell die Probleme noch nicht groß genug sind, dass sie Putin große Sorgen bereiten. Er hat ja jetzt einfach häufiger die Erfahrung gemacht, dass auch seine Berater ihm gesagt haben, das wird eine Katastrophe und am Ende wurde es keine Katastrophe, also 2022 beispielsweise. Und deshalb,
ja. Kann es auch daran liegen, dass es aber auch Teile der Bevölkerung gibt, die eigentlich in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat? Ich rede jetzt nicht über Oligarchen, sondern über Menschen, die in Bereichen arbeiten, die eben, ja, dieser Rezession oder diesem Absprung getrotzt haben und ihn vielleicht auch gerade deswegen unterstützen?
Also es stimmt auf jeden Fall, wenn wir uns die Gehälter anschauen beispielsweise, die vor allen Dingen in der Rüstungsindustrie gezahlt werden, die sind exorbitant gestiegen in den letzten Jahren. Für einen bestimmten Teil der russischen Gesellschaft waren das wirtschaftlich sehr gute Jahre. Für andere Teile nicht so sehr. Und ich glaube, dass diese Zweiteilung, dass das eben noch intensiver werden wird. Das ist ein Bereich, also dass beispielsweise Rentner eher weiter in ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten leiden werden, während beispielsweise junge Männer, die zur Armee gehen können, die in die Rüstungsindustrie gehen können, die praktisch viele Optionen haben, dass die weiter von dieser Umstellung der Wirtschaft auf den Krieg profitieren. Also insofern gibt es auf jeden Fall auch diese Profiteure und es waren in den letzten 2-3 Jahren sehr viele. Für viele war das tatsächlich wirtschaftlich auch ein goldenes Zeitalter bisher.
Sagt Dr. Janis Kluge. Mit ihm habe ich gesprochen über die erstaunliche Resilienz der russischen Wirtschaft und warum sie jetzt vielleicht doch zu Ende gehen könnte. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
Und herzlichen Dank auch an Maja Däne, die die Redaktion für diesen Podcast hatte. Wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen, ein bisschen Lesestoff und ein paar Links zum Thema finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Abonnieren Sie auch gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns bei LinkedIn oder Blue Sky. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wo auch immer Sie ihn hören, wenn Sie ihn bewerten und vor allem auch an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.
Thank you.